Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Sie hören heute Morgen die Frühinformationen von Schweizer Radio DRS und das sind unsere Schwerpunkte. Verhaltener Optimismus nach der Einigung zwischen der Schweiz und den USA. Wir sprechen mit Experten über das Dossier UBS. Was bedeutet der Vergleich für die Schweiz? Was in den USA? Dann ein Energielabel für Gebäude. Ab heute können in der Schweiz auch Liegenschaften zertifiziert werden. Wir fragen nach dem Nutzen. Am Mikrofon ist Brigitte Kramer. Guten Tag. Nun zu den Nachrichten mit Kurt Grünenfelder.
In der Schweiz sollen Energieausweise für Gebäude die Eigentümer dazu bewegen, in umweltfreundliche Technologien zu investieren. Ab heute gibt es diese Energieetikette für Häuser. Der Bund subventioniert die ersten 15.000 Energieausweise, welche die Hauseigentümer bei den Kantonen bestellen können. Anstatt 1.200 Franken kostet der Ausweis während der Einführungsphase nur 200 Franken. Der Ausweis zeigt dem Hauseigentümer, welche Sanierungsmaßnahmen nötig sind, um den Energieverbrauch zu senken. Nach jahrelangem Tauziehen liefert Kanada den Waffenhändler Karl-Heinz Schreiber nach Deutschland aus. Ein Berufungsgericht in Toronto hat die Einsprache des Deutsch-Kanadiers gegen seine Auslieferung endgültig abgelehnt. Der 75-jährige Schreiber soll in Deutschland wegen Bestechung und Steuerhinterziehung vor Gericht gestellt werden. Er gilt als Schlüsselfigur der CDU-Spendenaffäre, die Ende der 90er Jahre Deutschland erschütterte. Schreiber soll 1991 im Zusammenhang mit der Lieferung von Panzern an Saudi-Arabien Schmiergelder in Millionenhöhe an Politiker und andere Amtsträger gezahlt haben. In Irak hat das höchste Gericht zwei Vertraute des früheren Präsidenten Saddam Hussein zu 7 Jahren Haft verurteilt. Es handelt sich um den ehemaligen Außenminister und Vize-Regierungschef Tariq Aziz sowie um Ali Hassan al-Majid, auch Chemie Ali genannt. Beide wurden schuldig gesprochen, während der Herrschaft von Saddam Hussein Kurden zwangsumgesiedelt zu haben. Aziz und al-Majid waren bereits früher verurteilt worden, wegen ihrer Rolle bei der Hinrichtung dutzender Geschäftsleute. Wissenschaftler haben in Kamerun ein neues HIV-Virus entdeckt, das vermutlich von Gorillas übertragen wird. Der neue Virenstamm wurde bei einer Frau aus dem westafrikanischen Land nachgewiesen. Das Virus war bisher nur bei Gorillas bekannt. Die Forscher vermuten, dass der neue AIDS-Erreger durch das Essen von Affenfleisch übertragen wird. Bekannt war bisher nur eine Übertragung von Schimpansen auf den Menschen. Der Brasilianer Tomas Bellucci hat das Tennisturnier von Gstaad gewonnen. Im Final besiegte er den Deutschen Andreas Beck 6:4 und 7:6. Turniersieger im Doppel wurden die Schweizer Marco Giudinelli und Michael Lammer. In der Schweizer Fußballmeisterschaft der Super League spielten Basel und Luzern unentschieden 1:1 und die Berner Young Boys gewannen gegen die Zürcher Grasshoppers 2:0. Die Börsendaten von Thomson Reuters. In Tokio steht der Nikkei-Index bei 10.367 Punkten. Das ist ein Plus von 0,1%. Der Dollar wird zu einem Franken 0,721 gehandelt, der Euro zu einem Franken 52,64 beziehungsweise zu einem Dollar 42,39. Das Wetter. Im Westen ist es heute nur selten nass und am Nachmittag teils sonnig. Sonst gibt es viele Wolken und Schauer oder Gewitter, vor allem in den Alpen und im Süden. Die Höchstwerte liegen zwischen 18 und 23 Grad.
Heute Morgen am Montag. Es geht hier um die UBS und den Steuerstreit mit der USA. Was heißt die Einigung aus Sicht der USA? Darüber sprechen wir in 3 Minuten. Jetzt geht es aber zuerst einmal um die Bedeutung für die Schweiz und für die UBS. Im Bundesrat ist die grundsätzliche Einigung zwischen der Schweiz und den USA in Sachen UBS mit Erleichterung aufgenommen worden. Doris Leuthard, Micheline Galmiret und Ueli Maurer kommentierten die neueste Entwicklung positiv. Bundesrätin Evelyn Wittmer-Schlumpf, die für das Geschäft zuständig ist, wies aber auch darauf hin, dass wichtige Details noch geklärt werden müssen. Einer, der die Causa UBS eng mitverfolgt, ist Professor Peter Viktor Kunz. Er ist Wirtschaftsrechtler an der Universität Bern. Ich habe heute früh mit Peter-Viktor Kunz gesprochen. Erste Frage, ist die Erleichterung im Bundeshaus tatsächlich gerechtfertigt?
Ich denke, es hängt wirklich von zwei Fragen ab, ob man sich jetzt entspannen kann. Erstens, kommt in den nächsten paar Tagen tatsächlich ein definitives Abkommen zustande oder wird es weiter verschoben? Und die zweite Frage, die ist noch viel wichtiger, was ist denn nun der konkrete Inhalt dieses Vergleiches?
Diese sind noch nicht bekannt. Was man hingegen weiß, ist, dass die USA mittels Amtshilfeverfahren, das heißt auf juristischem Weg, die Kundendaten der UBS einfordern können. Was heißt das für die Bank?
Sollte dies tatsächlich richtig sein, dann wäre dies ein großer, großer Erfolg für die Schweiz. Amtshilfe bedeutet nämlich, dass das Bankkundengeheimnis zwar gelüftet wird, aber nur auf einem juristischen Weg, wie Sie es angesprochen haben. Also der Bankkunde könnte sich dann in einem legalen, rechtsstaatlichen Weg und Verfahren dagegen wehren.
Also konkret heißt das, das Schweizer Bankgeheimnis bliebe gewahrt.
Das ist absolut richtig. Sollte nur Bankkundeninformationen herausgegeben werden, basierend auf einem Amtshilfeverfahren, dann kann sich die Schweiz zumindest vorläufig einmal entspannen, weil damit das Bankkundengeheimnis gewahrt bliebe.
Sie haben es angesprochen, Details zur Einigung sind noch nicht bekannt. Nun wurde in der Sonntagspresse die Zahl 5000 herumgereicht, das heißt 5000 Kundendaten müsse die UBS herausrücken. Was ist davon zu halten?
Ich denke, das ist absolute Spekulation. Da kann niemand sagen, wie man auf diese Zahl gekommen ist. Ich selber möchte auch nicht darüber spekulieren, weil mir nicht klar ist, auf welchen Überlegungen diese Zahl basiert. Insofern würde ich mal abwarten, was der definitive Vergleich bringt.
Blicken wir noch in die Zukunft. Nun, da eine grundsätzliche Einigung vorliegt, wie positiv kann die UBS in die Zukunft blicken?
Ich denke, die UBS ist in jedem Fall der große Gewinner, sollte ein Vergleich zustande kommen. Und sollten tatsächlich trotzdem Bankkundendaten außerhalb eines Verfahrens herausgegeben werden, dann müsste die UBS ja angewiesen werden von eidgenössischer Seite. Auch in dieser Situation könnte sie sagen, wir sind nicht schuld, liebe Bankkunden. Wenn ihr Probleme habt, dann beschwert euch bei der Eidgenossenschaft, nicht bei uns.
Soweit die Einschätzungen von Peter-Viktor Kunz, Professor für Wirtschaftsrecht an der Universität Bern. Welche Folgen könnte der Vergleich der UBS in den USA haben? Auf den ersten Blick sieht es ja aus, als hätten die USA über die Schweiz gesiegt. Doch stimmt das? Wirtschaftsredaktor Philipp Erath.
Professor Alfred Mettler lehrt an der Georgia State University in Atlanta. Er verfolgt den Fall UBS als Schweizer in den USA. Und er hat das Gefühl, hier geht es nicht um Sieger und Verlierer.
Die USA haben stets klar zum Ausdruck gebracht, dass sie dem amerikanischen Recht Genüge tun wollen. Und das haben sie nun auch erreicht. Dass es dabei um etwas derart Brisantes wie das schweizerische Bankkundengeheimnis ging, machte die Verhandlungen zwar sehr publikumswirksam.
Publikumswirksam, aber nicht als Kampf zwischen zwei Ländern zu verstehen. Trotzdem, der Fall UBS könnte wegweisend sein, wenn es darum geht, auch gegen andere Banken vorzugehen, die in den USA zur Steuerhinterziehung verhalfen.
Wenn analoge Situationen vorliegen und Amerika analoge Daten hat, aus denen sich solche Rückschlüsse ziehen lassen, dann habe ich eigentlich keine Zweifel, dass man auch andere Banken entsprechend anklagen wird.
Noch ist der Vergleich nicht unter Dach und Fach, denn die Streitparteien haben sich erst in den wesentlichen Punkten geeinigt. Bis Freitag müssen noch die Details besprochen werden, ansonsten platzt der Deal doch noch und die Schweiz muss vor Gericht. Davon geht Professor Mettler jedoch nicht aus.
Ich glaube, ganz grundsätzlich ist nichts fest, solange es nicht wirklich unterschrieben ist. Allerdings schätze ich die Chance, dass da etwas noch wirklich schief gehen könnte, die schätze ich als sehr, sehr klein ein.
Am Ende dieser Woche wird man sehen, welche Seite welche Konzessionen machen musste. Die USA wollen aber vor allem eines, ihr Steuerrecht nicht verletzt sehen.
Und bereits morgen Dienstag geht es dann um die wirtschaftliche Seite. Dann nämlich gibt die Großbank UBS die Zahlen für das zweite Quartal dieses Jahres bekannt. Analysten rechnen mit einem weiteren Verlust. Wie gut oder wie schlecht die Zahlen dann wirklich sind, hören Sie morgen in den Informationssendungen von Schweizer Radio DRS. Der Kühlschrank hat eine, der Tumbler selbst die Glühbirne. Die Rede ist von der Energieetikette. In Farben von grün bis rot gibt sie an, ob das Gerät sparsam ist oder ein regelrechter Stromfresser. Neu gibt es ab heute auch für Häuser einen Energienachweis. Im Gegensatz zur Energieetikette auf den Elektrogeräten basiert der Energieausweis für Gebäude allerdings auf Freiwilligkeit. Dominik Meyer.
Eine Expertin, ein Experte kommt zu Hause vorbei, studiert Baupläne, Strom- und Heizabrechnungen und druckt dann den sogenannten Gebäudeenergieausweis. Von sehr gut bis sehr schlecht. Hinzu kommt ein Beratungsgespräch. Hinter dem neuen Angebot stehen die Kantone. Der Bund finanziert eine Starthilfe. Bis Ende Jahr zahlen Hausbesitzer 200 Franken für den Ausweis. Später sind es 1200 Franken. Michael Kaufmann, Vizedirektor im Bundesamt für Energie, wirbt für den Energieausweis.
Man weiß dann als Hauseigentümer, aber auch als Käufer eines Gebäudes oder als Mieter und Mieterin, in welchem Zustand dieses Gebäude ist.
Dem stimmt auch Rudi Spöndlin zu, der Rechtsberater beim Schweizerischen Mieterverband. Dennoch ist er nur halb zufrieden.
Es werden wahrscheinlich nur die Eigentümer mit energetisch guten Häusern, effizienten Häusern, werden solche Ausweise haben, die anderen nicht.
Der Mieterverband hat sich vergeblich für eine obligatorische Energieetikette eingesetzt. Gäbe es sie für alle Gebäude, so die Überlegung, dann könnten Mieterinnen und Mieter auf Wohnungssuche die Nebenkosten besser vergleichen. In der EU gilt ein solches Obligatorium immer, wenn ein Gebäude verkauft wird oder wenn die Mieter wechseln. In der Schweiz bleibt der Energieausweis aber freiwillig. Gekämpft dafür hat Ansgar Gmür, der Direktor des Hauseigentümerverbands.
Wenn der eingeführt wird, kauft niemand mehr ein Haus ohne Energieausweis. Das ist ganz klar, der Markt wird das verlangen.
Deshalb sei es gar nicht nötig, die Hausbesitzer zum Energieausweis zu zwingen. Der eigentliche Erfolg der neuen Etikette lässt sich erst später messen, denn sie soll Hauseigentümer motivieren, ökologisch zu investieren. Eine neue Isolation zum Beispiel oder eine sparsamere Heizung sollen CO2 sparen. Dazu startet der Bund nächstes Jahr ein Subventionsprogramm. 200 Millionen Franken pro Jahr stehen bereit für solche Sanierungen.
Es ist 6:12. Sie hören die Frühinformationen von Schweizer Radio DRS. Zum Sport. Gestern ist das Tennisturnier von Gstaad zu Ende gegangen. Zum ersten Mal war das Swiss Open ein Turnier der tiefsten ATP-Klasse. Zum ersten Mal fand es später im Jahr statt. Damit aber nicht genug. Juliette Leuthold.
Was dem Swiss Open Gstaad dieses Jahr vor allem fehlte, war ein Top-Spieler. Den Organisatoren gelang es nicht, einen Spieler aus den vordersten Weltranglistenpositionen zu verpflichten. Dafür gab es einige Gründe. Zum Beispiel jenen, dass der Sieger von Gstaad nur 250 Punkte erhält. Höher eingestufte Turniere verteilen 500, 1000 oder 2000 Punkte. Zudem glaubt man in Gstaad, dass die ATP den europäischen Sandplatz Sommer geschwächt habe. René Stambach, Präsident von Swiss Tennis und Verwaltungsratpräsident der Swiss Open AG, will dies in Zukunft wieder ändern.
Wenn man denkt, dass wir früher für Turnier gehabt nach Wimbledon, mit Hamburg, mit Stuttgart, wo jetzt alle zurückgestuft worden sind, zu Lasten von der amerikanischen Serie, die dann auf Hardplatz stattfindet und im US Open kumuliert, dann hat man dort sicher an denen verloren, dass denen gilt's dringend zurückzuholen.
Und deshalb will René Stambach zusammen mit anderen europäischen Turnierdirektoren bereits beim nächsten Meeting am US Open Ende August wieder bei der ATP intervenieren. Er hofft zudem, Unterstützung von Roger Federer zu erhalten. Der ist Präsident des ATP-Spielerrates.
Es müsste an sich im Interesse sein von der europäisch dominierten Top Ten, dass man Europa kann stärken kann. Und ich werde sicher Gelegenheit haben, mit dem Roger Federer anlässlich vom Davis Cup in Genua mich über das zu unterhalten und ihn auch zu sensibilisieren für das, dass er nämlich die Haltung der Europäer kann einbringen kann.
Am Austragungsdatum des Gstaader Tennisturnieres wird sich frühestens 2012 wieder etwas ändern. Denn für die nächsten zwei Jahre ist der ATP-Turnierkalender bereits fixiert.
Heute Morgen auf DRS1, der DRS-Musikwelle und DRS4 News. Unsere Portion Information gibt's auch als Podcast für Ihren MP3-Spieler oder zum Nachhören im Internet unter drs.ch. Verantwortlich heute Montag ist Mario Grossniklaus, am Mikrofon Brigitte Kramer.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.